Das NDR2 Update um 5 mit Katrin Schlass.
Die Innenminister von Bund und Ländern sprechen über mehr Sicherheit in Fußballstadien. Im Streit um die Rentenpläne der Regierung gibt es eine unerwartete Lösung. Und altes Speisefett ist bei Dieben besonders beliebt. Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96. Dieses Niedersachsen-Derby ist nicht nur ein Klassiker, es gehört auch zu den sogenannten Hochrisikospielen. Im Stadion sind die Fans der jeweiligen Fußballclubs klare Gegner, draußen halten aber gerade auch die stärksten Rivalen zusammen und sie demonstrieren zu Tausenden. Sie wollen nämlich nicht, dass es verschärfte Regeln bei den Spielen gibt. Und da kommt es ja immer wieder zu Gewalt auf unterschiedliche Weise. Heute sprechen die Innenminister der Länder bei ihrem Treffen in Bremen darüber, wie sich der Besuch im Stadion sicherer machen lässt. Niedersachsen hatte da schon vorgelegt und die Regeln teilweise verschärft, sehr zum Ärger von Vereinen und Fans. Personalisierte Tickets und KI-gestützte Gesichtserkennung, das waren so Themen, die auf dem Plan standen, um die Stadien sicherer zu machen. Keine Pyrotechnik genauso, aber das ist bei dem Ministertreffen jetzt wohl erstmal doch noch kein Thema. Dazu die Frage an Niedersachsens Innenministerin Behrens. Wie sehr ärgert sie das?
Nein, ich finde, dass wir eine wichtige und gute Debatte führen. Und die Debatte ist, dass wir bei den Hochrisikospielen in Niedersachsen, aber auch in anderen Bundesländern, sehr viel Polizei einsetzen müssen, damit dieses Spiel überhaupt stattfinden kann. Wir haben eine große Anzahl von Störungen, wir haben massiven Pyrotechnikeinsatz, wir haben Verletzte, wir haben Vandalismus. Und das ist in einem Fußballspiel, wo Leute hingehen, um sich zu erfreuen, einfach nicht akzeptabel. Wir haben eine geringe Anzahl von gewalttätigen Fans und die gehören nicht ins Stadion. Und das ist der Punkt, um den es uns geht, dass wir als Polizei die Lücken der Sicherheitskonzepte der Vereine schließen müssen. Denn Fußball ist eine Privatveranstaltung. Bundesliga ist eine Veranstaltung, wo DFB und DFL für Sicherheit sorgen müssen. Und das tun sie derzeit nicht ausreichend. Das sieht man an bestimmten Spielen. Und zum Beispiel Hannover-Braunschweig gehört dazu. Wenn die Polizei nicht eingreifen würde, dann könnte es dieses Spiel gar nicht geben.
Aber Fans und Vereine waren nicht sehr glücklich mit dem Weg, den Sie in Niedersachsen eingeschlagen haben, unter anderem. Warum haben Sie die nicht stärker mit einbezogen, so wie es ja jetzt wohl auch passieren soll?
Wir haben in Niedersachsen sehr intensiv diskutiert mit den Vereinen, sowohl vor allem mit Hannover und Braunschweig. Diese Gespräche waren intensiv, aber leider nicht immer von Erfolg gekrönt. Und deswegen musste die Polizei im letzten Jahr den Gästefanausschluss anordnen, weil das, was beim Hochrisikospiel Hannover-Braunschweig passiert ist, einfach nicht zu akzeptieren war. Bei den Hochrisikospielen, und nur darum geht es in der Debatte um das Thema Sicherheit im Stadion, die sind halt sehr schwierig. Und jeder, der im Stadion ist, der sieht das ja, was passiert. Und wir haben keine andere Sportart, wo wir sowas erleben. Und daher kann man das natürlich nicht auf Dauer akzeptieren, sondern die Vereine müssen ihren Job machen.
Und wie erklären Sie sich, dass Ihre Innenministerkollegen diese Themen offenbar für nicht so dringlich erachten, dass sie sie jetzt auch auf die Tagesordnung genommen haben?
Wir haben ja alles auf der Tagesordnung. Wir haben den Bericht dieser Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit DFB und DFL, den wir zur Kenntnis nehmen. Da stehen Maßnahmen drin. DFB und DFL haben zugesagt, das Thema Stadionverbotsrichtlinie zu verschärfen.
Aber die Pyrotechnik und die Gesichtserkennung und die personalisierten Tickets sind ja nicht drauf.
Also ich kenne keine Vorlage, wo Gesichtserkennung drin steht. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Also von den Innenministern kommt es nicht und es steht auch in keiner Vorlage, sondern es geht erstens um das Thema Stadionverbote. Die müssen konsequent umgesetzt werden für die Gewalttäter im Stadion. Das Zweite ist, dass wir bessere Maßnahmen brauchen, um massive Pyrotechnik, die ins Stadion geschleppt wird, zu verhindern. Und der dritte Punkt ist, dass wir natürlich mit Stadionallianzen auch mit den Fans zusammen weiter im Gespräch sein müssen, wie wir bei Hochrisikospielen zu einem Normalspiel zurückkommen.
Niedersachsens Innenministerin Behrens bei NDR2 und das nur der Vollständigkeit halber. Ihr Kollege Bremens Innensenator Meurer hat heute bei den Kollegen von NDR Info gesagt, dass personalisierte Tickets und Gesichtserkennung nicht auf der Agenda stehen, aus organisatorischen, technischen und juristischen Gründen. Seit Wochen gibt es Streit über die Rentenpläne der schwarz-roten Koalition. Eine Gruppe von jungen Abgeordneten aus der Union ist dagegen. Die sagen, das Ganze belastet die jüngeren Generationen zu stark. Am Freitag soll der Bundestag über die Rentenpläne abstimmen. Für eine Mehrheit braucht die Regierung mindestens 6 Stimmen aus dieser jungen Gruppe. eigentlich? Inzwischen hat sich die Lage nämlich ein bisschen verschoben. Heute Nachmittag hat die Fraktion der Linken gesagt, dass sie sich bei der Abstimmung am Freitag enthalten will. Vorher hatte schon die schwarz-rote Koalition einen Antrag zurückgezogen, mit dem man den Jungen in der Union eigentlich entgegenkommen wollte. Jan-Frederik Willems, NDR 2 Berlin, wie weit braucht die Regierung dann jetzt deren Stimmen überhaupt noch?
Tatsächlich, wenn es wirklich so kommt, eigentlich gar nicht. Die Linke hat 64 Abgeordnete im Bundestag und damit ist dieser ehemals sehr, sehr knappe Puffer, den die schwarz-rote Koalition hat als Vorsprung von nur 12 Stimmen, nicht mehr relevant, weil es jetzt 44 Stimmen sind, die sie als Vorsprung hätten, weil eben enthaltene Stimmen nicht mitgezählt werden. Insofern könnten sie es gut und gerne ohne die junge Gruppe machen.
Und wie ist das Ganze jetzt heute wohl zustande gekommen?
Ja, die Linke scheint die große Sorge zu haben, dass wenn es nicht mit dem Rentenpaket 1 klappt an diesem Freitag, dass dann die Rente insgesamt sogar sinkt, dass diese 48%, diese Haltelinie, dass die sogar unterschritten wird. Und das ist die Erklärung, warum sie sagen, wir werden jetzt nicht auch nur auf dem Rücken der Rentner quasi Parteipolitik machen. Deshalb wollen sie sich enthalten. Aber natürlich wird damit auch die große Koalition gestützt von den Linken.
Und kann man davon ausgehen, dass es da vielleicht eine Absprache gegeben hat?
Das ist natürlich die große Frage. Wir wissen auf jeden Fall offiziell von keiner Absprache. Aber wenn wir uns zurückerinnern an die Kanzlerwahl von einem halben Jahr, da gab es ja durchaus Gespräche zwischen speziell dem Kanzleramtschef Thorsten Frey und der Fraktionschefin der Linken Heidi Reichinek, als es darum ging, nochmal einen zweiten Wahlgang anzusetzen. Also da kann es durchaus auch Gespräche geben, auch wenn die Union ja immer noch sagt, es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken. Aber ob es wirklich heute zu Gesprächen kam oder ob das quasi eine Hand ist, die wäscht die andere war, das muss man einfach sehen. Das wissen wir auf jeden Fall jetzt nicht offiziell.
Wie reagieren denn jetzt die jungen Unionsabgeordneten auf diese Entwicklung?
Bisher noch nicht. Das waren eine ganze Menge Entwicklungen in sehr kurzer Zeit. Die junge Gruppe hat darauf noch nicht reagiert, aber immerhin Union und SPD haben zusammen eine Erklärung gegeben, dass sie sagen, wir schaffen das auch aus eigener Kraft. Wir brauchen die Linken gar nicht dazu, weil das natürlich nicht gut aussieht für die schwarz-rote Koalition, dass man da ausgerechnet von den Linken gerettet werden würde.
Und lässt sich dann absehen, ob das gelingt und das Rentenpaket am Freitag durch den Bundestag geht?
Also wenn es alles so bleibt und alle bei ihrem Wort bleiben, das sie bisher gegeben haben, also die Linke, dass sie sich enthalten wird und bei der Union jetzt nicht doch noch 40 Abweichler sich neue dazu finden, dann könnte das Rentenpaket durchgehen. Und das würde dann heißen, auch ohne diesen Beschlussantrag, der jetzt doch noch dann weggenommen wurde von diesem Rentenpaket. Insofern sieht es nach einem Punktverlust für die junge Gruppe in dem Fall aus.
Dankeschön, Jan-Frederik Willems, NDR 2 Berlin. Schmuck, Kunst oder auch Metalle. Wenn es darum geht, was sich für Diebe als Beute lohnt, dann fällt einem vieles ein. Altes Pommesfett gehört aber wohl eher nicht dazu, ist aber offenbar ziemlich beliebt. Kriminelle stehlen immer häufiger von den Hinterhöfen von Restaurants das alte Frittier- und Bratenfett. Das ärgert die Gastronomen, die das Fett nämlich weiterverkaufen wollten. Caroline Uhl, NDR 2 aktuell. Was macht denn das Fett für Kriminelle so interessant?
Als Speisefett wird wie ein Rohstoff gehandelt. Die Recyclingkette sieht nämlich so aus, das Restaurant, das verkauft das alte Fett an einen Entsorger und der wiederum verkauft es weiter. In Deutschland landet das als Speisefett am Ende eigentlich komplett in der Herstellung von Biodiesel. Für Biodiesel ist die Nachfrage nämlich sehr hoch, vor allem deshalb, weil Biodiesel dem herkömmlichen Diesel beigemischt werden muss. Und so ist dann auch die Kraftstoffbranche einfach willens und in der Lage, gutes Geld auch für das alte Frittenfett zu bezahlen. Aktuell sind wir da etwa im Bereich 900 Euro für 1000 Kilo altes Speisefett.
Und wie oft gibt's diese Diebstähle dann?
Nach unseren Recherchen gibt es die Diebstähle deutschlandweit. Wir haben mit Entsorgungsunternehmern geredet, die uns berichtet haben, dass sie pro Tag von 2 bis 3 Diebstählen betroffen sind. Jeden Tag. Das heißt dann für Sie, Sie kommen zu den Restaurants, wollen die vollen Fettbehälter abholen. Die Behälter sind ja in der Regel irgendwo im Hinterhof des Restaurants gelagert. Und dann stellen die Entsorger fest, ja, da war schon jemand vor uns da. Für den Entsorger heißt das dann also Leerfahrt und die Ware geklaut, doppelt bitter. Der für die Unternehmen zuständige Branchenverband BDE spricht von einem jährlichen Schaden, der in die Millionen Euro geht.
Und wie geht die Polizei jetzt gegen diese Diebstähle vor?
Die bestohlenen Recyclingunternehmen haben nach eigenen Angaben in den letzten 3 Jahren schon mehrere 100 Strafanzeigen gestellt. Sie haben Überwachungsvideos, die die Diebstähle dokumentieren. Sie haben Fotos von Taten und Tätern. Sie haben ihre eigenen Tonnen mit GPS-Trackern markiert und konnten dann quasi in Echtzeit zusehen, wie ihr Fett außer Landes geschafft wurde. In der Vergangenheit ist es häufig in den Niederlanden gelandet. Das alles ist bisher aber weitgehend ohne Konsequenzen geblieben. Und warum das so ist, das könnte daran liegen, dass der einzelne Diebstahl, die einzelne geklaute Fetttonne, ja keinen wahnsinnig großen Wert hat. Und ja, die einzelne Polizeidienststelle, bei der der Diebstahl dann angezeigt wird, die erkennt ja das große Ganze dahinter gar nicht.
Dankeschön, Caroline Uhl. Und das Ganze ist auch Thema heute Abend in Plus Minus um 21:15 im Ersten. Und das wollen wir auch nicht verschweigen. Deutschland richtet die nächste Fußball-EM der Frauen 2029 aus. Das hat die UEFA vorhin bestätigt. Deutschland hat sich gegen Mitbewerber wie Polen, Schweden und Dänemark durchgesetzt. Und Spielorte im Norden sind unter anderem Hannover und Wolfsburg.
Ja, das ist mal eine tolle Schlussmeldung. Vielen Dank. Das war das NDR 2 Update um 5 mit Katrin Schlass.
NDR 2 Update täglich um 12 und 17 Uhr.